Schwierige Entscheidungen am Krankenbett, die ethischen Implikationen neuester Forschungsergebnisse bis hin zur Beratung der großen Politik. Das alles können Bereiche der Medizinethik sein. Aber was versteht man eigentlich unter Medizinethik? Im folgenden Vortrag werden verschiedene Handlungsbereiche und Themenfelder der Medizinethik vorgestellt und anhand aktueller Fälle diskutiert. Alena Büchs ist Professorin für Ethik der Medizin und Gesundheitstechnologien und Direktorin des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin an der TU München. Ihre Forschung umfasst den gesamten Bereich der biomedizinischen und öffentlichen Gesundheitsethik und Fragen der Solidarität und Gerechtigkeit. Hallo und schön, dass Sie dabei sind bei VHS Wissen Live, der Podcast mit den spannendsten Themen aus ganz Deutschland. Der Vortrag ist entstanden in Kooperation mit der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften AKATEC. Sie hören jetzt Medizinethik, ethische Fragen im Krankenhaus, in der Forschung und in der Politik.
Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Herr Wörner, lieber Herr Schulz. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich heute hier sein darf. Und das ist ein Satz, den ich bei jedem Vortrag benutze. Aber heute mache ich den wirklich ganz besonders ernst. Erstens darf ich sagen, ich halte seit, ich glaube, inzwischen über 20 Jahren Vorträge, auch öffentliche Vorträge. Und ich kann mich heute festlegen, ich habe noch nie zu so einem breiten Publikum aus Deutschland und Rom, habe ich gerade auch gesehen, gesprochen, weil man ja üblicherweise irgendwie doch eine regionale Verhaftung hat. Und ich finde das absolut fantastisch und freue mich sehr. Ich habe eifrig zugeschaut, was da an Chat-Kommentaren kam und habe begeistert gesehen, mein geliebtes Münster, meine Studienstadt, ist mehrfach vertreten. Also Grüße gehen in die alte Heimat. Und was ich nicht gesehen habe, ist meine Heimatstadt. Wenn jemand aus Ibbenbüren hier ist, mein Herz schlägt Ihnen entgegen, aber natürlich auch allen anderen, die heute Abend hier hingekommen sind. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Das auch noch einen zweiten Grund, weshalb ich das besonders schön finde. Ich halte, wie gesagt, relativ viele Vorträge, aber habe erstaunlich selten die Gelegenheit, das zu tun, was wir hier heute machen. Sie machen mir nämlich hier heute Abend alle miteinander, alle gemeinsam eine richtig große Freude, weil ich nämlich über mein Fach reden darf. Das ist erstaunlich selten. Üblicherweise und gerade in den letzten Jahren habe ich vor allem bei öffentlichen Vorträgen natürlich die Position des Ethikrates vorgetragen. Oder aber ich habe zu meinen eigenen wissenschaftlichen Arbeiten gesprochen. Das sind meistens hochspezifische Themen. Einige gehören in den Bereich, die Herr Wörner gerade schon oder in die Bereiche, die Herr Wörner gerade schon angerissen hat. Sehr selten hat man das Privileg, einfach mal zu erzählen und zu erklären, was machst du eigentlich? Was ist eigentlich dein Job? Und ich sage Ihnen, das ist eine Frage, die kriege ich relativ häufig. Und meine Eltern finden das bis heute ganz schrecklich, dass das so wahnsinnig schwierig ist, bei mir zu erklären, was macht das Kind eigentlich? Die ist Medizinethikerin. Was ist das? Und wie macht man das? Wie geht das? Und deswegen habe ich mir vorgenommen, heute hier mit Ihnen in den kommenden 35, 40 Minuten, dass ich dieses Glück genieße, Ihnen einfach mein Fach mal vorzustellen, dieses Fach der Medizinethik, das sehr vielgestaltig ist. Und das möchte ich in vier Teilen machen, eigentlich fünf. Wir beginnen, da müssen Sie einmal kurz mit mir durch, mit einem kleinen theoretischen Einführungsteil, weil wir einfach so ein ganz bisschen das theoretische Fundament meines Faches erklären müssen. Keine Sorge, das wird keine Philosophie-Vorlesung werden. Ich werfe Ihnen da nur ein bisschen was hin, damit wir alle auf dem gemeinsamen Stand sind. Und wir können das natürlich dann gerne, Sie können gerne dazu natürlich noch Fragen stellen. Das können wir dann später noch ein bisschen weiter auspacken, wenn Sie das interessiert. Dann möchte ich Ihnen ganz praktisch zeigen, wie das eigentlich funktioniert mit der Medizinethik, was man da macht, was dieses Fach anbieten kann und was unsere tatsächliche tägliche Praxis ist. Dafür habe ich Ihnen drei verschiedene Bereiche und auch drei Fallbeispiele mitgebracht und hoffe, dass Sie vielleicht sogar das ein oder andere wiedererkennen werden. Und dann habe ich, wie sich das gehört, natürlich noch einen kleinen Abgalopp zusammenfassend zum Ende. So, das war die allererste Vorrede. Kommen wir mal zur Grundfrage, die ich sehr, sehr häufig gestellt bekomme. Was ist eigentlich Ethik? Es gibt so eine ganz einfache Formel dafür, die eine jahrtausendealte, extrem umfangreiche Debatte und Diskussion zusammenfasst. Also für die Philosophinnen und Philosophen hier unter uns, Sie müssen jetzt tief durchatmen. Das geht jetzt alles holterdiepolter und sehr schnell. Aber tatsächlich sind Moral und Ethik nicht dasselbe. Moral ist das, was wir alle haben. Jeder Mensch hat moralische Wertvorstellungen, moralische Überzeugungen, moralische Intuition, moralische Bauchgefühle und auch Meinungen. Wir haben auch als Gesellschaft verschiedene Moralsysteme. Also es gibt Menschen, die gläubig sind und die beispielsweise an die 10 Gebote als einem moralischen System glauben und sich daran halten, danach ihr Leben ausrichten oder nach einer anderen religiösen Lehre. Wir haben verschiedene andere Normsysteme, wie zum Beispiel auch rechtliche Systeme, in denen wir Moralvorstellungen verrechtlichen. Und die Ethik ist die Theorie von all dem. Die denkt über die Moral nach. Die denkt über diese Wertvorstellung, über diese Intuition, über die Überzeugungen, über die Werthaltungen nach, analysiert sie, untersucht sie und macht sie zu einem Gegenstand der Wissenschaft. Ich will jetzt nicht wissenschaftstheoretisch werden, aber das bedeutet, dass wir das ganz klassische Instrumentarium der Wissenschaft auch verwenden, also die klassischen Rationalitätskriterien der Überprüfbarkeit, der Falsifikation, der Verifikation und so weiter und so fort. Das heißt, wir betreiben die Theorie der Moral. Und Sie wissen, dass es in der Ethik ganz viele, könnte man das am besten sagen, sozusagen Geschmacksrichtungen gibt oder Theoriefamilien, so nenne ich das eigentlich ganz gerne, die für bestimmte Bereiche ganze Lehren, auch ganze wissenschaftliche Lehrsysteme anbieten. Das heißt, wir haben parallel verschiedene übergreifende Ethiktheorien, die bestimmte Moralitäten vereinen. Und da nenne ich Ihnen jetzt nur die allerwichtigsten. Das ist ein wesentlicher Teil der sehr theoretischen Aspekte meines Faches und auch breiter, also nicht nur der Medizinethik, sondern der Ethik insgesamt. Das Nachdenken, das Abwägen, das Untersuchen dieser unterschiedlichen Ethiktheorie-Familien, wie die sich zueinander verhalten, welche die richtige sei, welche Lösungspotenziale diese Theorien anbieten. Und das kennen Sie, viele von Ihnen werden das kennen, die wesentlichen, das ist einmal die Pflichtenethik, also die Deontologie, die vor allem kantianisch geprägte Theoriefamilie, die in Deutschland lange schon und bis heute sehr, sehr durchgreifend wirksam ist. Dann, wenn Sie so wollen, das Gegenteil, also wenn die Deontologie beispielsweise eine Handlung danach bewertet, dass sie moralisch richtig ist, weil man eine bestimmte Pflicht erfüllt, weil man ein bestimmtes Prinzip, eine bestimmte Norm befolgt hat, ein bestimmtes Gesetz befolgt hat, unabhängig davon, was dann dabei rauskommt. Also eine Handlung kann intrinsisch gut sein, unabhängig davon, welche Effekte sie hat. Gibt es die genau entgegengesetzte Ethiktheorie, das ist der sogenannte Konsequenzialismus, also die Folgenethik. Die Folgenethik bewertet eine Handlung danach, wie ihre Folgen sind und ob diese Folgen als gut oder als schlecht, als problematisch und so weiter eingeschätzt werden. Das sind so die beiden ganz wesentlichen Ethiktheorien. Dann gibt es noch die Tugendethik. Das ist auch noch eine wichtige Ethiktheoriefamilie. All diese Theorien gibt es noch in ganz vielen Schattierungen. Das wissen die Expertinnen und Experten unter Ihnen sehr genau. Also ich mache das hier jetzt wirklich ganz grob mit dem Holzhammer sozusagen. Die dritte Theoriefamilie ist die Tugendethik. Da bewertet man eine Handlung danach, ob die Person, die sie vollzieht, gut und tugendhaft motiviert ist und das aus guter Motivation tut. Jetzt fragen Sie, warum erzählt die uns das? Das ist reine Philosophie, da gibt es ganze Bibliotheken dazu, die sich damit beschäftigen. Und das eine, was wir wissen, ist, bisher haben wir nicht eine Ethiktheorie gefunden, die alles umfasst und der sich auch alle zuordnen können. Es gibt noch sehr viele andere, aber selbst diese drei stehen ja gegeneinander. Nur wenn ich eher auf die Folgen einer Handlung schaue, dann ist mir nicht ganz so wichtig, ob dabei Prinzipien befolgt wurden. Wichtig ist, was am Ende rauskommt. Wohingegen, wenn ich Deontologe bin, dann ist mir vor allem wichtig, dass gemäß einer bestimmten Norm gehandelt wurde, selbst wenn die Folgen beispielsweise gefährlich, problematisch, schwierig sind. Die zwei stehen ja gegeneinander. Das ist ein unlösbares Problem und das wird die Philosophie noch die nächsten Jahrtausende beschäftigen. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, wir wollen gerade diese Spannung zwischen unterschiedlichen Ethiktheorien, wir wollen uns nicht mit einer beschäftigen oder nur mit diesen Theoriefamilien und die aneinander schärfen und gegenseitig verstehen, sondern wir wollen versuchen, aus der Bandbreite dessen, was uns die Ethiktheorien anbieten, in die Anwendung zu kommen. Und da sagen Sie jetzt wahrscheinlich, wie soll das gehen? Das ist ja wahrscheinlich gar nicht möglich, insbesondere wenn man diese Gegensätze zwischen der Deontologie und der Folgenethik anschaut. Und diesen Gegensatz ein Stück weit aufzulösen, das ist der Gegenstand der angewandten Ethik. Die angewandte Ethik sagt, pass auf, wir sind uns nicht einig auf der Ebene dieser sogenannten Letztbegründungen. Also du bist Deontologe, du bist Konsequenzialist, ihr werdet auf der Ebene der Letztbegründung niemals zusammenkommen. Aber ihr könnt euch auf einer praxisorientierteren Ebene dennoch auf gemeinsame Prinzipien einigen. Und darüber werde ich sehr viel mit Ihnen heute sprechen. Denn was die angewandte Ethik macht, ist, sie versucht abzuleiten aus den verschiedenen Ethiktheorien Prinzipien, ethische Prinzipien, auf die sich alle zunächst mal grundsätzlich einigen können. Die werden dann beschrieben, die werden analysiert, die werden definiert. Auch dazu gibt es ganze Bibliotheken und die werden dann angewendet auf Probleme, Herausforderungen, Fragestellungen, Bewertungen, Handlungsbewertungen zum Beispiel. Und das ist das, was ich Ihnen gleich zeigen werde. Und deswegen ist das, was wir in der angewandten Ethik machen, und die Medizinethik gehört zur angewandten Ethik, das prinzipiengeleitete Argumentieren und Begründen von Positionen und Empfehlungen. Und auch das klingt alles noch wahnsinnig theoretisch. Wir sind jetzt gleich durch mit der Theorie. Das mündet dann in den Fächern, die sich einen bestimmten Gegenstand auswählen und sagen, wir wollen jetzt diese Art des Argumentierens, des Untersuchens, die wollen wir tatsächlich in eine praktische Anwendung überführen. Das mündet dann in der Ethikberatung. Und das ist etwas, was, wenn Sie so wollen, die Kerntätigkeit meines Faches ist. Das ist das, was wir, was unser tägliches Brot ist. Das ist das, was uns beschäftigt, was unsere Praxis ist. Und in meinem Fach, in der Medizin, es gibt viele sogenannte Bereichsethiken. Also die angewandte Ethik spaltet sich auf in Bereichsethiken. Es gibt die Technikethik, es gibt die Umweltethik und so weiter und so fort. Und es gibt eben auch die Medizinethik. In meinem Fach ist ganz besonders wichtig, dass das etwas ist, was interdisziplinär passiert. Denn wenn Sie es mit der Medizin zu tun haben, müssen Sie ja auch nicht nur diese Analyse und diese Argumentation vorlegen und die verschiedenen Prinzipien anwenden auf Fragestellungen, sondern Sie müssen gleichzeitig auch noch verstehen, was da eigentlich medizinisch passiert. Herr Wörner hat es gerade schon gesagt, wenn es um diese Frage geht, soll man am Ende des Lebens eigentlich noch medizinische Dinge tun? Soll man noch Maßnahmen umsetzen? Soll man noch intervenieren oder nicht? Was ist eigentlich das Beste für den Patient oder die Patientin? Naja, dafür muss man natürlich die klinische Situation kennen. Man muss wissen, welche Erkrankung hat ein Patient oder eine Patientin? Wie ist eigentlich die Prognose? Wie ist die Aussicht? Was kann man überhaupt noch anbieten aus der Medizin? Und was könnten Gründe sein, dafür eine bestimmte medizinische Maßnahme noch anzubieten oder eben nicht? Da geht's dann in die ethische Analyse, denn das kann man nicht medizinisch beantworten. Da kommen dann all die moralischen Aspekte, die ich erwähnt hatte, in Form von diesen Prinzipien, die Sie zusammenfassen, ins Spiel. Aber um das begründet und gut tun zu können, muss man einen Sachstand kennen. Und in der Medizin bedeutet das, wir müssen die Medizin tatsächlich verstehen und wir müssen verstehen, was beispielsweise überhaupt neue medizinische Technologien über die wir nachdenken, ob wir die einführen sollen oder nicht, wie wir sie einführen sollen, was die eigentlich können, was sie tun, was ihre Vorteile sind, aber was vielleicht auch ihre Risiken. Das Zweite, was man für die Ethikberatung noch übergreifend wissen muss, ist, dass wir eben mit diesen Prinzipien mittlerer Reichweite arbeiten. Und wenn wir wirklich in die Praxis gehen, und ich werde Ihnen das gleich zeigen, wenn man das wirklich praxisorientiert macht, dann muss man immer auch rechtliche Prinzipien mitdenken. Und die sind den ethischen Prinzipien natürlich sehr ähnlich. Die sind sehr verwandt. Es gibt dieses Bonmot, jemand hat mal gesagt, Recht ist geronnene Politik, also sozusagen das Recht verfestigt oder kristallisiert irgendwann, wie die politische Diskussion gelaufen ist. Und dann hat man zum Beispiel eine gesetzliche Regelung. Und das kann man so ein Stück weit auch auf mein Fach übertragen, dass eben Recht auch geronnene Ethik ist. Denn die Rechtsphilosophie oder der gesamte Bereich de lege ferenda, also wenn Sie darüber nachdenken, wie sollten zukünftige neue rechtliche Regeln eigentlich aussehen, um dafür Empfehlungen zu formulieren, sind Sie auch in einer ethischen Analyse, einer rechtsethischen Analyse. Und deswegen sind diese Prinzipien, die Sie hier jetzt schon aufgeschrieben sehen, und sind so die wesentlichen und wichtigsten, die immer wieder auftauchen. Je nach Anwendungskontext kommen noch einige hinzu, das werde ich hier und da erwähnen. Oder man hat auch nur einen Ausschnitt aus diesen Prinzipien. Aber Sie sehen, das sind auch rechtliche Prinzipien, ebenso wie ethische Prinzipien. Wir können sehr gerne über das Verhältnis von Ethik und Recht gleich noch sprechen, wenn Sie das interessiert. Ich erwähne das nur deswegen, weil ich weiß, dass es immer viele kluge Juristinnen und Juristen gibt, die bei solchen Veranstaltungen vielleicht dabei sind. Und deswegen erwähne ich direkt, dass man, wenn man wirklich in die Praxis geht, selbstverständlich nicht ignorieren darf, beispielsweise was der schon gegebene gesetzliche Rahmen ist, welche Prinzipien dieser vorgibt, und das sind bei uns natürlich unter anderem und ganz primär auch die verfassungsrechtlichen Prinzipien, also beispielsweise das der Menschenwürde, aber auch der Selbstbestimmung. Aber es sind auch die einzelgesetzlichen Prinzipien, die zur Anwendung kommen. Wir haben in der Ethik häufig die Situation, dass es eben noch keine gesetzlichen Regelungen gibt oder dass die gesetzlichen Regelungen in ihrer Auslegung noch spezifiziert werden müssen, beispielsweise weil neue Technologien in unseren medizinischen Kontext hineinkommen. Das heißt, da ist man dann in der ethischen Debatte. Und es gibt auch Prinzipien wie zum Beispiel das der Solidarität, die sind etwas weniger intensiv bereits rechtlich erfasst als beispielsweise die Menschenwürde. Das heißt also, das ist eine ganz fruchtbare Zusammenarbeit und das meiste von dem, was ich Ihnen jetzt gleich zeige, an Ethikberatung funktioniert tatsächlich auch häufig so, dass das zwar primär ethische Abwägungen und Diskussionen sind, aber dass zu irgendeinem Zeitpunkt, entweder gleich von Anfang an oder jedenfalls bevor man eine Empfehlung formuliert, die juristischen Kolleginnen und Kollegen auch auf jeden Fall dabei sind. Also das greift intensiv ineinander. Gut, also was heißt das denn eigentlich, diese Ethikberatung, unser tägliches Handwerk? Ich habe Ihnen drei Beispiele mitgebracht, das sind die häufigsten. Wir hatten es eben gehört, Krankenhaus, Forschung und Politikberatung. Ich habe extra mich nicht nur auf das Krankenhaus beziehen wollen und stelle Ihnen deswegen jetzt den Bereich der klinischen Ethikberatung vor. Den gibt es primär im Krankenhaus. Und vielleicht kennen einige von Ihnen das sogar schon, entweder aus der eigenen Arbeit oder aus Erfahrungen in Institutionen des Gesundheitswesens. Aber tatsächlich gibt es auch klinische Ethikberatung inzwischen im ambulanten Bereich. Das ist noch nicht so intensiv entwickelt, aber da entsteht gerade auch relativ viel. Also steigen wir mal direkt ein. Kommen wir zur klinischen Ethikberatung. Die klinische Ethikberatung ist die Beratung in der klinischen Praxis. Eigentlich kann man sagen, am Krankenbett. Es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Wege, das zu machen, aber so einen Goldstandard, den auch beispielsweise die Fachgesellschaft der Medizinethik, die Akademie für Ethik in der Medizin festgezurrt hat, da gibt es inzwischen auch eine Ausbildung, eine Zertifizierung zur klinischen Ethikberaterin oder zum klinischen Ethikberater. Das ist also ein sehr etabliertes Verfahren inzwischen. Und das geht tatsächlich zurück, ursprünglich auf einen US-amerikanischen Ansatz, den mein sehr geschätzter, lieber Kollege und Freund Georg Markmann, mein Kollege an der LMU, also nicht weit entfernt, entwickelt hat. Der hat diesen US-amerikanischen Ansatz genommen und hat ihn übertragen auf den deutschen Kontext und in der klinischen Ethikberatung nach Markmann, das ist das am weitesten verbreitete Modell, arbeitet man mit 4 ethischen Prinzipien. Die werden Sie jetzt kennenlernen. Das ist der Respekt vor Selbstbestimmung. Also man muss die Selbstbestimmung von Patientinnen und Patienten respektieren, ihre Wünsche, ihre Vorstellungen. Das unterliegt ganz vielen Dingen in der Medizin. All die Aufklärungen, die Sie bekommen, all die vielen Zettel, die Sie unterschreiben, bevor Sie sich beispielsweise einer Operation unterziehen. All das tut man unter anderem auch deswegen, um die Selbstbestimmung von Patientinnen und Patienten zu respektieren. Das zweite ist das uralte medizinethische und arztethische Prinzip primum nil nocere, also die Schadensvermeidung. Zu versuchen, mit dem, was wir in der Medizin tun, keinen Schaden zu verursachen. Zunächst und als allererstes mal nicht zu schaden. Und in der heutigen Zeit, das ist wirklich ein Prinzip, das seit 2000 Jahren in der Medizin eine Rolle spielt, wissen wir natürlich sehr, sehr, sehr viel mehr als früher in der Medizin, wo man mit der medizinischen Praxis durchaus häufiger mal Schäden gesetzt hat. Dennoch ist es so, dass viele unserer Interventionen auch Risiken, Nebenwirkungen und eben potenzielle Schäden setzen können. Und deswegen ist das ein nach wie vor absolut essentielles Prinzip. Wenn Sie so wollen, spiegelbildlich das dritte Prinzip, und die stehen in keiner Rangfolge, das sage ich jetzt sofort. Ich habe sie hier mit 1, 2, 3, 4 einfach nur aufgeschrieben, weil es eben 4 Prinzipien sind, aber die sind alle gleich wichtig. Das dritte Prinzip ist das der ärztlichen Fürsorge, also dass man sich darum bemüht, die möglichst beste, die optimale Versorgung für Patientinnen und Patienten anzubieten. Und da sehen Sie schon, das greift durchaus in die anderen. Die Prinzipien greifen hier ineinander und weisen sehr häufig in die richtige Richtung, weil natürlich mir die ärztliche Fürsorge sagt, dass ich nichts tun soll, was meinem Patienten schadet. Und dass es natürlich auch zur ärztlichen Fürsorge heutzutage dazu gehört, dass ich den Respekt vor Selbstbestimmung von Patientinnen und Patienten habe. Und das vierte Prinzip in der klinischen Praxis, leider muss ich sagen, in der heutigen Zeit immer relevanter, in Zeiten von akuter Zeitknappheit und von Personalmangel. Ich denke, Sie alle wissen, dass wir im Gesundheitswesen immer stärker unter Druck sind, auch unter einem Ressourcendruck, ist das der Gerechtigkeit, also dass wir versuchen sollen, die Ressourcen, die wir haben, die ärztliche Zeit, die wir an unsere Patientinnen und Patienten geben, möglichst gerecht zu verteilen und natürlich auch die Mittel, die es im Gesundheitswesen gibt. Das ist ein Prinzip, das ist unterliegt häufiger institutionsethischen Überlegungen, aber kommt manchmal auch tatsächlich am Krankenbett zum Tragen, allerdings seltener als die ersten drei. Die sind alle drei gleich wichtig. Was heißt das jetzt? Ein Fall, den ich noch an meinem letzten Universitätsklinikum erlebt habe, möchte ich Ihnen kurz beschreiben. Ich bekomme einen Anruf von der Intensivstation von einem behandelnden Oberarzt, der mir eine Patientin vorstellt, eine alte Dame, die vor 2 Wochen in die Klinik gekommen ist. Die kam von zu Hause, war Mitte 70, topfit, lebte noch alleine, hatte einen großen Garten, den sie jeden Tag wunderbar bearbeitete, war vollkommen unabhängig, fuhr mit dem Auto überall hin, hatte ein Sozialleben. Ihr Mann war schon verstorben, also sie war verwitwet, aber sie hatte keine schweren chronischen Erkrankungen. Ihr ging's gut. Und mehr oder weniger von einem Tag auf dem anderen hat sie Luftnot entwickelt. Da ist sie zuerst zu ihrem Hausarzt gegangen. Der Hausarzt hat versucht, das zu behandeln. Das hat nicht wirklich funktioniert. Sie ist dann ins städtische Krankenhaus gegangen. Die Kolleginnen und Kollegen haben da alles Mögliche versucht zu diagnostizieren, ob es irgendeinen Erreger gibt, ob sie irgendeine andere Erkrankung hat, eine Stoffwechselerkrankung beispielsweise, ob vielleicht eine Krebserkrankung in der Lunge vorliegt. Also man hat so die ganzen klassischen Dinge abgeprüft und nichts gefunden. Und die städtischen Kollegen haben dann diese Patientin in das Haus der Maximalversorgung verlegt, also in das Uniklinikum, wo die Fälle hinkommen, die komplizierter sind. Und der Zustand dieser Patientin wurde täglich schlechter. Das heißt, die Atmung war sehr, sehr eingeschränkt. Und sie wurde beatmungspflichtig. Das heißt, sie wurde dann intubiert, bekam also, das sieht man hier auf dem Bild nicht, aber sie bekam einen Beatmungsschlauch und wurde künstlich beatmet. Sie war bei Bewusstsein, aber Sie alle wissen, das ist eine sehr belastende Situation für eine Patientin. Die Patientin hatte eine Tochter, die sie sehr regelmäßig besuchte. Die hatten ein sehr gutes Verhältnis. Und die Tochter war an den Oberarzt herangetreten und hatte ihm die Dokumente gezeigt, die sie hatte, nämlich, dass sie die Vorsorgebevollmächtigte war für den Fall, dass ihre Mutter nicht mehr entscheidungsfähig wäre. Die Mutter war aber noch entscheidungsfähig. Sie war also noch bei Bewusstsein. Und auch eine Patientenverfügung, in der diese ältere Dame niedergelegt hatte, dass sie keine dauerhafte künstliche Beatmung wünscht. Der Oberarzt kam zu mir und sagte, wir wissen immer noch nicht, was die hat, die Patientin. Wir wissen überhaupt noch nicht, was die Grunderkrankung ist. Wir haben alles an Diagnostik gemacht. Wir können immer noch nicht optimal behandeln. Wir behandeln jetzt symptomatisch, also wir behandeln diese Luftnot. Wir wissen aber immer noch nicht, wo sie herkommt. Wenn wir das wissen endlich, dann können wir wahrscheinlich sehr viel für diese Patientin tun. Jetzt sagt mir die Tochter, und die Patientin bestätigt das auf Nachfrage, dass wir die Beatmung beenden sollen. Das kann ich doch nicht machen. Ich bringe die Patientin um. Das war die Situation. Das ist ein ganz typischer Fall, der in der klinischen Ethikberatung auftaucht. Jetzt fragen Sie sich mal, ist das zulässig? Kann man das machen? Ich würde Sie es wahnsinnig gerne tatsächlich fragen, aber das geht nicht. Das ist eine Frage, die man sehr schön im Hörsaal diskutieren kann. Die Antwort ist, das ist eine sehr herausfordernde Situation für die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, weil hier ein Prinzip nicht erfüllt werden kann, nämlich das der ärztlichen Fürsorge. Die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen können nicht die optimale Versorgung anbieten, weil sie immer noch nicht rausfinden. Es muss irgendwas sehr Seltenes sein. Und bisher, selbst im Haus der Maximalversorgung, ist immer noch nicht die Grunderkrankung herausgefunden worden. Das ist selten. Aber das bedeutet, die Ärztinnen und Ärzte sagen, wir erfüllen hier unsere ärztliche Fürsorge gar nicht. Gleichzeitig sagt die Patientin, ich wünsche für mich, dass diese Beatmung beendet wird. Sie weist also darauf hin, dass ihre Selbstbestimmung respektiert werden soll. Was muss man dann tun? Auf der einen Seite sagt man den Kolleginnen und Kollegen, was könnt ihr noch machen, diagnostisch, um herauszufinden, wie das tatsächlich bei dieser Erkrankung, was das für eine Erkrankung ist und wie viel Zeit habt ihr noch? Denn die Patientin wurde immer schlechter, immer schwächer von ihrem Allgemeinzustand. Und sie trübte dann auch zunehmend ein. Also da war irgendwas los, was man einfach nicht ordentlich diagnostiziert hatte. Gleichzeitig muss man überprüfen, ob die Patientin tatsächlich selbstbestimmt ist, wenn sie sagt, sie möchte, dass diese Beatmung beendet wird. Ob die Patientin weiß, erstens, die Ärztinnen und Ärzte sind noch nicht am Ende ihrer Fahnenstange angelangt, sondern die hoffen noch, dass sie noch was anbieten können. Es kann also sein, dass es noch Therapieoptionen gibt. Zweitens, ist der Patientin wirklich bewusst, wenn diese Beatmung beendet wird, dass sie dann aller Voraussicht nach rasch versterben wird? Das ist also eine Entscheidung, die dann irgendwann nicht mehr rückgängig zu machen ist. Ist ihr tatsächlich diese letzte Konsequenz bewusst? Und, das muss man auch immer überprüfen, ist die Patientin tatsächlich in der Lage, all dies zu verstehen, zu übersehen und zu entscheiden? Und ich verkürze jetzt sehr stark diesen Fall, der ungefähr 2 Tage gedauert hat, weil der Zustand der Patientin sich wirklich dramatisch schnell verändert hat. Die Patientin blieb dabei. Und gemeinsam mit der Tochter wurden sehr viele Gespräche geführt. Es wurde also sehr, sehr klar aufgeklärt über all das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Und mithilfe der Tochter, aber mit einer Patientin, die immer wieder wach und orientiert war, trat sehr in den Vordergrund, dass diese Frau für sich sich nicht wünschte, dauerhaft beatmet zu sein und auch nicht bereit war, das noch länger auszuhalten, obwohl unklar war, was ihre Grunderkrankung war. Und dass sie lieber, und das tatsächlich auch sehr bewusst, in Kauf nehmen wollte, dass ihr Leben zu Ende geht. Und dass sie, wenn sie so wollen, ich darf das mal etwas plastischer formulieren, ihren Frieden damit machen würde und auch schon gemacht hatte. Ich verkürze nochmal, das ist etwas, was für Ärztinnen und Ärzte enorm schwierig ist, weil es eben der ärztlichen Fürsorge ein Stück weit widerspricht. Aber in diesem Fall haben wir dann eine ethische Fallbesprechung gemacht, haben das sehr sorgfältig durchanalysiert, haben mit ganz vielen unterschiedlichen Kolleginnen und Kollegen noch gesprochen, haben auch die Rechtsabteilung mit hinzugenommen, weil man das natürlich dokumentieren musste. Es gab eine Überprüfung der Entscheidungsfähigkeit durch die psychiatrischen Kolleginnen und Kollegen, die dafür besonders qualifiziert sind. Und am Ende stand nach wie vor die Entscheidung, dass diese Patientin die Einwilligung zur Beatmung zurückgezogen hat. Und wir haben dann tatsächlich beraten, und das ist jetzt die Antwort auf die Frage, die ich Ihnen eingangs gestellt habe, das ist in dieser Konstellation zulässig. Patientinnen und Patienten können auf alle medizinischen Maßnahmen verzichten, selbst wenn das bedeutet, dass sie dann sterben. Denn wir werten den Respekt vor Selbstbestimmung nicht nur ethisch, sondern inzwischen auch rechtlich sehr, sehr hoch. Und wenn ein selbstbestimmter Patient sagt oder eine selbstbestimmte Patientin sagt, ich will das nicht, auch wenn das meinen Tod bedeutet, dann müssen wir uns in der Medizin daran halten. Das war also ein sehr klassischer Fall, in dem Fürsorge und Selbstbestimmung im Konflikt lagen, der sich dann aber, so schmerzlich das für viele Beteiligte war, relativ klar sowohl ethisch als auch rechtlich aufgelöst hat. Und dann hat man für die Patientin eine palliativmedizinische Versorgung organisiert. Also man beendet eine solche Beatmung natürlich nicht einfach so, sondern man begleitet das palliativmedizinisch und die Patientin ist dann verstorben. Erster Fall. Das ist ein klassischer Fall aus der klinischen Ethikberatung. Zweiter Fall. Kommen wir zur Forschungsethik. Ein ganz anderer Bereich der Ethikberatung. Da gibt es, das sage ich Ihnen nur für den Hintergrund, inzwischen sehr viel an Ethikberatung, die in großen Forschungskonsortien stattfindet. Wenn es darum geht, neue Medikamente zu entwickeln, große klinische Prüfungen zu machen, oft international, also in verschiedenen Ländern werden Patienten in Studien eingeschlossen. Und da gibt es dann beispielsweise Ethikberaterinnen und Ethikberater, die in diesen Forschungskonsortien dafür sorgen, dass die verschiedenen Regularien, die es da gibt, die ja inzwischen auch verrechtlicht sind, das wissen Sie, und für die es sowohl EU-rechtliche Vorgaben als auch nationale Vorgaben gibt, dass die tatsächlich eingehalten werden. Das prüft man, das begleitet man und das ist sozusagen etwas, was heutzutage eigentlich zur großen Forschung, immer wenn es um Menschen geht, immer, also in der Medizin haben Sie natürlich auch Grundlagenforschung. Da ist das nicht immer notwendig, wobei, wenn es um den Umgang mit Daten geht, mit menschlichem Material, auch dann gibt es die Auflage, dass da immer eine ethische Beratung dabei ist. Aber selbstverständlich, wenn es mit Patientinnen und Patienten Studien sind, dann ist das umso wichtiger. Oder wenn es um kontroverse neue Technologien geht, also ein ganz klassisches Beispiel, das haben sicherlich viele schon von Ihnen gehört, waren insbesondere die frühen Auseinandersetzungen um die Frage, wie geht man mit humanen embryonalen Stammzellen um oder wie geht man mit den neuen reproduktionsmedizinischen Technologien um, die entwickelt wurden. Und das waren ganz frühe Beispiele solcher Forschungsethik und inzwischen ist das sehr, sehr professionalisiert und wird sehr intensiv gemacht. Was wir in München entwickeln und tatsächlich sehr intensiv machen, ist nochmal eine Praxisstufe weiter. Denn das eine, was gut funktioniert, das ist die Forschungsberatung in diesen, oder so gut wie immer gut funktioniert, auch da gibt es Herausforderungen, das ist die Forschungsberatung in den Konsortien. Was wir festgestellt haben, ist, wenn wir herausgehen aus der klassischen Entwicklung von entweder Arzneimitteln oder Medizinprodukten, da gibt es ganz klare rechtliche und ethische Regeln für. Und wir gehen raus in einen Bereich, der nicht so ganz klar oder nur teilweise unter diese Regularien fällt. Beispielsweise Assistenzroboter, die in der Versorgung sehr alter Menschen noch gar nicht im medizinischen Bereich so intensiv tätig sind, sondern die unterstützen sollen, dass Menschen beispielsweise länger zu Hause leben können, länger selbstbestimmt sein können, in ihrer häuslichen Umgebung bleiben können. Das wird entwickelt, da wird ganz stark dran geforscht. Das wissen Sie, ich zeige Ihnen hier den Garmi, der wird gerade in München entwickelt. Und bei uns gibt es einen Campus, an dem die Robotiker und die Datenwissenschaftler und die Pflegewissenschaftler und so weiter gemeinsam diesen Roboter optimieren und den versuchen, möglichst optimal zu entwickeln, damit zukünftig, und das ist für eine Gesellschaft wie die unsere, die altert und wo ein enormer Bedarf an Versorgung bestehen wird, eine gute Idee, dass wir eine zusätzliche Assistenz haben. Das sind smarte Roboter, da kommt künstliche Intelligenz hinzu. Also wir können gerne, wenn Sie mögen, auch darüber natürlich noch in der Diskussion gleich sprechen. So, und dieser Garmi, der wird bei uns an der TUM gebaut. Und dieser Campus wird von der TUM wissenschaftlich bespielt. Und wir sind Teil dieses Entwicklungsteams. Und was wir festgestellt haben, dass in diesen Kontexten hilft das nicht so wahnsinnig zu sagen, guck mal, wir haben hier diese ethischen Prinzipien, haltet euch mal an die. Ne, das ist in der Arzneimittelentwicklung, ist das über Jahrzehnte inzwischen sozusagen eingesickert und da funktioniert das in der Praxis. Aber unsere Robotiker haben uns ziemlich groß angeguckt am Anfang, als wir denen erzählt haben, es wäre schön, wenn ihr auch ethische Prinzipien befolgt. Das liegt einfach daran, dass diese Prinzipien sehr theoretisch sind. Und was wir also machen, das ist der Ansatz des sogenannten Embedded Ethics, also der integrierten, der eingebetteten Ethik. Wir sind von Anfang an in der Technologieentwicklung dabei und helfen dabei, darauf zu achten, dass ethische Prinzipien respektiert werden und dass die gleich in der Entwicklung einer Technologie mitgedacht werden. Früher war das oft so, eine Technologie wird entwickelt, kommt zur Marktreife und dann stellt man auf einmal fest, huch, die hat ja irgendwelche ethischen Folgen. Ein Stück weit ist das etwas, was uns in der Digitalisierung ja durchaus passiert ist. Man hat also jahrelang begeistert die frühen sozialen Medien genutzt und jetzt stellen wir auf einmal fest, ui, das hat aber ganz schön intensive gesellschaftliche Auswirkungen. Und daraus hat man gelernt, dass man sagt, wir müssen bei Technologien, die in das Leben von Menschen sehr stark hineinkommen, die unser Alltagsleben vielleicht ein Stück weit mitgestalten, ganz von Anfang an ethische und auch soziale Fragen mitdenken. Und was hier war, ich erinnere das allererste Treffen, da haben uns die Kolleginnen und Kollegen, die diesen Campus entworfen haben, die Wohnungen gezeigt. Da sind so Modellwohnungen drin, wo man den Garmi trainiert, ja, wie der da rumfährt. Und Sie sehen das, das ist eine Visualisierung. Und wir haben diese allererste Visualisierung gesehen und das ist ein Stück davon. Sie sehen das hier. Die haben uns die Wohnungen gezeigt, die sie entwickelt haben, in denen alte und auch hochaltrige Menschen leben sollten, gemeinsam und ein Stück weit unterstützt eben vom Garmi. Und wenn Sie da hingucken, dann sehen Sie das. Diese Wohnungen hatten keine einzige Wand. Gar nichts. Das waren riesige Lofts. Ohne Wand. Auch im Bad, im Schlafzimmer, beim Kleiderschrank, bei der Toilette, bei der Dusche. Nirgendwo eine Wand. Und das war natürlich, weil das für den Garmi besonders gut funktioniert. Ne, da standen so ein paar Möbel rum, aber der konnte da wunderbar rumfahren, weil der natürlich ganz viel Platz hatte. Und das war ein Moment, den werde ich nicht so schnell vergessen, weil wir Ethikerinnen und Ethiker uns angeschaut haben und gedacht haben, oh weia, ich glaube, wir müssen hier gleich was sagen. Und haben dann eben einfließen lassen, ihr lieben Leute, wenn das Wohnungen sein sollen, in denen ältere oder gar hochaltrige Menschen leben sollen, müsst ihr das sehr viel stärker aus deren Perspektive sehen. Da geht es um Scham, da geht es um Privatheit, da geht es ja darum, dass Lebensvollzüge auch ein Stück weit mühevoller werden, die sehr intim sind, um das Aufstehen aus dem Bett, um das Ankleiden, aber eben auch unter die Dusche gehen oder zur Toilette gehen. Das könnt ihr nicht alles offen lassen, das geht nicht. Es gibt sehr viele Studien dazu, die zeigen, dass ältere Menschen eben ein besonders starkes Bedürfnis haben nach einer gewissen Geschlossenheit. Und da gibt es tatsächlich sogar ganz spezifische Studien, die das auch für die Gestaltung von Lebensräumen zeigen. Und unsere Robotiker hatten da einfach nicht dran gedacht. Die haben daran gedacht, wie kriegen wir den Gami da besonders gut durchgefahren? Und das ist dann die Aufgabe einer Ethikberatung, einfließen zu lassen in den Entwicklungsprozess. Pass mal auf, ihr müsst daran denken, dass diese Art von Überlegung eine Rolle spielt. Und diese Lofts sind dann verändert worden. Da sind Wände eingebaut worden. Man kann dann auch arbeiten mit so flexiblen Wänden. Und man hat das wunderbare Gestaltung gemacht. Also das war alles ja erst noch projektiert. Und das war ein ganz konkreter Fall, bei dem sozusagen diese Situation, dass da jemand sitzt, der Teil eines Entwicklungsteams ist, aber eben nicht aus der technologischen Perspektive denkt, sondern primär aus einer ethischen Perspektive und überprüft, ist das etwas, was mit Blick auf die Fürsorge den betroffenen Menschen gegenüber gut funktioniert. Dass dieser Gami die Selbstbestimmung vermutlich verbessert, weil er eben länger dafür sorgen kann, dass Menschen selbstbestimmt leben. Das stand außer Frage. Aber diese Fürsorge und auch die Nichtschadensaspekte, die waren ein Stück weit aus dem Blick geraten. Und damit kommen wir zum dritten und letzten Beispiel. Und das ist vermutlich etwas, was Sie kennen. Und erlauben Sie mir, dass ich kurz erkläre, warum ich dieses Beispiel genommen habe. Es ist schon ein bisschen älter. Aber es ist tatsächlich, glaube ich, eins, das Sie alle kennen, weil es Sie alle betroffen hat. Und es ist wohl in der Geschichte der Medizinethik und der politischen Ethikberatung oder der ethischen Politikberatung das durchgreifendste Beispiel, das es je gegeben hat, nämlich die Entwicklung eines Rahmens für etwas, was dann die gesamte Bevölkerung betroffen hat. Bevor ich zu diesem konkreten Beispiel komme, sage ich Ihnen noch ganz kurz, was der Ansatz ist. Man arbeitet in der politischen Ethikberatung noch interdisziplinärer. Das heißt, wir arbeiten mit dem Filtermodell nach Gehtmann, aber da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man schaut sich deontologische rote Linien an, also auch rechtliche Regeln natürlich, macht dann Nutzen-Risiko-ethische Folgenabschätzung, bringt die ganzen Prinzipien in Stellung und schaut sich aber auch sozialen Kontext an. Also das ist nochmal umfassender. Man schaut sich auch noch sozialwissenschaftliche Studien an, wie die Effekte sein könnten einer bestimmten Politikgestaltung und so weiter und so fort. Das Beispiel, das ich Ihnen mitgebracht habe, ist die Priorisierung der initial knappen Impfstoffe in der Corona-Pandemie. Das haben wir ja schon gehört. Das war eine Zeit, in der sehr, sehr viele, sehr klassische, aber auch natürlich ganz neue medizinethische Fragestellungen aufkamen. Und eine ganz wichtige war die der Verteilung, der gerechten Verteilung von Impfstoffen, bei denen am Anfang klar war, die werden knapp sein. Ich sage jetzt nichts dazu, wie die beschafft wurden und wie die verteilt wurden auf der EU-Ebene und so weiter und so fort. Können wir gerne auch später drüber reden. Es war klar, es wird nicht für alle am Anfang diesen Impfstoff geben. Gleichzeitig haben aber alle Menschen im Land ja primär mal einen Schutzanspruch an den Staat. Was nun? In so einem Fall braucht man eine Priorisierung. Das heißt, man muss herausfinden, wie kann man dieses knappe Gut möglichst gerecht verteilen. Und da kann man nicht nur auf medizinische Grundlagen zurückgreifen, das natürlich auch. Also man muss, auch das war eine große Herausforderung, man wusste ja noch am Anfang gar nicht so genau, was wird das genau für ein Impfstoff und wie wird der genau wirken. Und dann gab es ja die Varianten, das hat sich immer wieder verändert. Also Sie wissen, das war ja eine Zeit mit hoher Dynamik. Ich spreche jetzt über die Phase kurz bevor die ersten Impfstoffe auf den Markt kamen. Das heißt, man wusste schon, was sind das für Substanzen und wie wirken die grob. Aber es gab natürlich noch nicht wirklich vollständiges Wissen. Und gleichzeitig muss man dann aber auch rechtsethische Grundlagen berücksichtigen. Also es war eine Phase hoher Dynamik, was das Wissen anbelangt. Und man hat ethische und rechtliche Prinzipien, die unbedingt berücksichtigt werden müssen, weil eben alle Menschen zunächst einmal den Anspruch darauf haben, Schutz zu erfahren. Und das, da ist etwas passiert, was man auch nicht oft hat. Es sind gleich drei Gremien mit dieser Aufgabe betraut worden. Auf die Bitte des damaligen Bundesgesundheitsministers hat die Ständige Impfkommission gemeinsam mit dem Deutschen Ethikrat und gemeinsam mit der Leopoldina, also der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, eine gemeinsame Arbeitsgruppe aus diesen drei Gremien gebildet und eben diese Impfpriorisierung ausgearbeitet. Und die relevanten Prinzipien, die bei dieser, das können Sie sich übrigens alles angucken, das ist alles noch, also war immer schon und ist nach wie vor online verfügbar. Das Papier, das dazu veröffentlicht wurde, wo jetzt all das, was ich hier im Schweinsgalopp Ihnen in den letzten wenigen Minuten darstelle, aufgeschrieben ist, sehr sorgfältig, diese relevanten Prinzipien, die kennen Sie schon. Ist auch wieder der Respekt vor Selbstbestimmung, also dass man natürlich keine Zwangsimpfung haben kann. Und wir haben damals in dieser frühen Phase auch eine Impfpflicht ausgeschlossen, zunächst. Nicht vollständig, aber haben gesagt, in dieser Situation schließen wir zunächst eine Impfpflicht aus. Das hat sich im Verlauf dann ja nochmal gewandelt. Wir haben uns Schadensvermeidung und Integritätsschutz angeguckt. Das heißt, wie kann man mit dieser Impfung bei wem den größten Schaden vermeiden? Das Wohltätigkeitsprinzip, das Fürsorgeprinzip ist ein Stück weit in den Hintergrund getreten, weil nicht mehr die Überlegung war, wie kann ich für den Einzelnen die optimale Versorgung schaffen, sondern wie kann ich für möglichst viele ausreichenden Schutz bieten. Und das sind natürlich Fragen der Gerechtigkeit, die dann betroffen sind. Denn wir haben eine grundlegende Rechtsgleichheit. Jeder hat zunächst mal den gleichen Anspruch. Aber schon das ganz einfache Prinzip der Gerechtigkeit, das sagt, Gleiches gleich, Ungleiches ungleich zu behandeln, weist darauf hin, dass man eben auch Unterschiede machen darf. Und dass diejenigen, die die höchsten Risiken haben, dann auch priorisiert werden können aus Gerechtigkeitsüberlegungen. Und das Gleiche, in die gleiche Richtung weist auch das Prinzip der Solidarität, ne, dass wir alle in diesem gemeinsamen Boot sitzen und diejenigen, die weniger Risiken haben, zurücktreten für diejenigen, die besonders gefährdet sind. Das heißt, man hat da eine Dringlichkeit definiert und das natürlich nicht individuell. Also man macht keine Priorisierung über die ganze Bevölkerung, ist ja völlig unmöglich, sondern auf Gruppenebene. Und dann wird noch darauf geachtet und muss darauf geachtet werden, dass bestimmte prozedurale Mindestanforderungen gewährleistet sind. Also so evidenzbasiert wie möglich. Es wurde alles, was man an Wissen schon hatte, zusammengetragen. Das war insbesondere die Aufgabe der STIKO und der Leopoldina. Man macht das transparent. Das war alles öffentlich immer verfügbar. Es muss verfassungskonform sein. Auch das wurde überprüft. Es muss konsentiert sein. Und es muss sorgfältig und gut kommuniziert sein. All das haben wir in unser Papier hineingeschrieben. Und auf der Grundlage dieser Prinzipien haben wir dann die Impfziele definiert. Und das primäre Impfziel war damals die Verhinderung schwerer Verläufe und Todesfälle. Und dann gab es noch ein sekundäre Impfziele, also ein Expositionsschutz sozusagen für Menschen, die ganz besonders stark dem Virus ausgesetzt waren in bestimmten Bereichen, etwa im Gesundheitswesen. Schutz in Umgebungen mit vielen vulnerablen Personen und hohem Ausbruchspotenzial. Sie erinnern sich vielleicht noch ganz dunkel an so Ausbrüche in der Fleischindustrie oder in bestimmten sehr beengten Situationen. Das war damals schon klar, dass das besonders risikoreiche Gegebenheiten sind und natürlich auch ein sekundäres Impfziel, die Aufrechterhaltung staatlicher Funktionen und des öffentlichen Lebens so gut wie möglich. Und daraus hat man dann die grobe Priorisierung entwickelt, die Sie auch alle kennen, nämlich die bevorzugten Gruppen. Als erstes Menschen mit signifikant erhöhten Risiken für schwere Verläufe und Todesfälle. Zweitens Mitarbeitende im Gesundheitswesen mit erhöhten Risiken. Und drittens Menschen mit bestimmten Schlüsselfunktionen. Und dieser grobe rechtsethische Rahmen, den wir für die Priorisierung gebaut haben, der ist dann tatsächlich unterfüttert worden mit der Evidenz, wer gehört denn genau in diese Gruppen? Sie erinnern sich vielleicht, das hat dann die STIKO übernommen, das war nicht mehr unsere Aufgabe. Und das wiederum ist dann in die verschiedenen Verordnungen, es gab mehrere, die sind ja immer wieder adjustiert und immer wieder angepasst worden, des BMGs übertragen worden. Das heißt, da haben Sie wirklich den Weg von den ethischen Prinzipien bis hin zu gesetzlichen, rechtlichen Regelungen gehabt. Ich habe gerade schon gesagt, die sind immer wieder überarbeitet und angepasst worden und natürlich sehr viel feinziselierter gewesen, als wir diesen rechtsethischen Rahmen gebaut haben. Die Priorisierung ist, wir waren damals sehr vernetzt, auch international mit sehr vielen Ländern, die genau die gleichen Fragen beantwortet haben. Und ich bin recht stolz, das kann ich tatsächlich sagen, dass sehr, sehr viele Länder grob diesen Rahmen auch übernommen haben. Und es gab damals sehr viele Studien, die gezeigt haben, dass auch die Akzeptanz in der Bevölkerung dieser Priorisierung sehr hoch war. Also dass man nach diesen Kriterien verteilen sollte. Das hat natürlich intensive Diskussionen gegeben. Sie erinnern sich an die Praxis der Impfung, aber das hatte nicht so viel mit dem grundlegenden Rahmen zu tun. Der wurde sehr intensiv akzeptiert. Und damit komme ich zum Schluss. Ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, dass Ethik und ethische Beratung nicht irgendwie einfach nur so Bauchgefühle sind, dass es da nicht um Meinung geht, sondern dass es um ein prinzipiengeleitetes Vorgehen geht, aus dem dann tatsächlich auch konkrete Empfehlungen erwachsen und dass es wirklich etablierte und auch evaluierte Ansätze der Ethikberatung gibt. Gleichzeitig ist da natürlich immer noch sehr viel Raum für Weiterentwicklung und Verbesserung. Ganz wichtig ist mir noch zu unterstreichen, dass Beratung nicht gleich Entscheidung bedeutet. Eine Beratung formuliert Empfehlungen auf der Grundlage dieser Analyse. Die tatsächliche Entscheidung liegt dann zumeist bei anderen. In der klinischen Ethikberatung bei den Patientinnen und Patienten und oder den Ärztinnen und Ärzten, je nachdem, wie die Situation ist. In der Forschungsberatung bei den Forscherinnen und Forschern und in der Politikberatung natürlich in der Politik. Das heißt, die Verantwortung für die Entscheidung letztlich liegt bei denen, die diese Entscheidung treffen, weil nicht immer nur Ethikberatung angenommen wird, sondern zum Teil natürlich auch noch andere Überlegungen in Entscheidungen einfließen. Ganz wichtig ist, gerade wenn es um wirklich praxisrelevante Dinge geht, dass Revision und Adjustierung immer wichtig bleiben. Wir haben die Feststellung oder die Erfahrung gemacht, dass ethische Analyse in dieser Art und Weise, wenn sie ganz transparent gemacht wird, öffentliche Debatte fördern kann und tatsächlich auch besser verstehbar macht, wie man zu bestimmten Entscheidungen kommt. Und das kann helfen, Vertrauen zu schaffen. Sie wissen aber auch, gerade wenn Sie an das letzte Beispiel denken, dass wir gegenwärtig tatsächlich durchaus intensive Herausforderungen haben durch eine gewisse gesellschaftliche Erschöpfung, weil wir in, Herr Wörner hatte das gesagt, so vielen Krisen stecken, in denen ständig irgendwelche ethischen Abwägungen gemacht werden müssen, dass wir immer polarisiertere Debatten haben, dass wir leider auch durchaus eine verfestigte Wissenschaftsskepsis sehen bis hin zu Verschwörungstheorien, die natürlich mit dieser Art von Überlegung überhaupt nichts anfangen können. Und das bedeutet, es gibt noch immer sehr viel zu tun. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, liebe Frau Büchs, herzlichen Dank. Sie sehen schon, der Applaus brandet auf, zwar stumm, aber zumindest farbig. Danke Ihnen für diesen spannenden, sehr kompakten Parforce-Ritt, möchte ich fast sagen, durchs Thema. Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, haben jetzt die Möglichkeit, gerne Ihre Fragen über die Funktion Frage und Antwort zu stellen, finden Sie gleich neben dem Chat. Und wir geben die Fragen dann weiter. Ja, Herr Bimmer, wollen Sie vielleicht mit der ersten Frage starten?
Gerne. Ich bin nur Vertreter von ArcaTech und wir teilen uns eben die Fragen auf zwischen Herrn Schulz und mir. Die erste Frage ging gleich auf die Einführung, die Sie zur Ethiktheorie gemacht haben. Sie hatten ja unterschieden, welche Theorien da zugrunde liegen. Da kam dann die Frage von Wolfgang Lorenz dazu. Welche Denkrichtung würden Sie sich selbst einordnen? Kann man das sagen in dem Fall? Vielleicht, wenn Sie dazu noch mal kurz was sagen.
Ich hoffe immer, dass mich das niemand fragt, weil es da keine ganz einfache Antwort darauf gibt. Das ist kein Zufall, dass ich in der Medizinethik bin. Ich kann mich nicht einer Ethiktheorie vollständig zuordnen. Ich sehe einfach, dass die zu sehr miteinander konfligieren. Und wenn Sie, ich habe ja diese Dualität einerseits aus der Philosophie, andererseits aus der Medizin. Und ich sage immer, wenn Sie einmal in der Medizin waren, dann kriegen Sie die Praxis nie mehr aus dem Kopf. Und das bedeutet, Sie können die Folgen nicht ignorieren, auch wenn mir die Deontologie sehr sympathisch ist. Und das heißt, ich bin wirklich auf der Ebene der Prinzipien mittlerer Reichweite unterwegs. Also ethisch, metaethisch nennt man das eine Kohärenztheorie der Ethik. Also ich arbeite nur für diejenigen, die sich dafür wirklich interessieren. Das sind jetzt die Fachbegriffe aus der Philosophie mit der Idee des weiten Überlegungsgleichgewichts. indem man also tatsächlich diese Prinzipien erarbeitet, die möglichst gut und kohärent aus den Ethiktheorien ableitet, aber eben akzeptiert, dass auf der Ebene der Letztbegründung das nicht zueinander findet, sondern auf der Ebene der Prinzipien und dann auch noch alltagsmoralische Überlegungen und eben sozialer Kontext und all dies hinzukommen. Das nennt man so ein Überlegungsgleichgewicht. Und wir haben auch im Ethikrat cum grano salis uns, glaube ich, immer bemüht darum, diese Art von Überlegungsgleichgewicht herzustellen. Denn Sie müssen wissen, der Ethikrat, das sind ja, waren 24 Leute. Da können Sie sich vorstellen, da waren sehr klare Vertreterinnen und Vertreter, beispielsweise von deontologischen Theorien, aber eben genauso klare Vertreterinnen und Vertreter von folgenethischen Theorien. Also da muss man im Prinzip so arbeiten. Und ich muss sagen, das ist auch tatsächlich meine Arbeitsweise.
Herzlichen Dank. Wir haben einige Fragen, die sich rund um das erste Praxisbeispiel gedreht haben, die ältere Dame im Krankenhaus. Auf der einen Seite, der Alexander Schmeck ist der Meinung, dass es dann doch eine Priorisierung der vier genannten Prinzipien gibt, wenn letztendlich die Selbstbestimmung sozusagen entscheidend ist. Dazu passend haben wir einige Fragen zum Thema Patientenverfügung. Weiß ich jetzt nicht, ob das in dem vorliegenden Fall eine Rolle gespielt hat oder es tatsächlich eine gab. Die Andrea Kainz-Weinert hat da sogar die Frage sozusagen, ob da Sterbewillige vor Ärzten geschützt werden müssen. Also der Wert dieser Patientenverfügung, wenn sie auch notariell vorliegt und dann trotzdem noch 2-3 Tage diskutiert werden muss, ob man den dort geäußerten Willen umsetzen möchte. Ja.
Ich versuche das ganz knapp zu machen. Wahnsinnig gute Frage mit der Priorisierung. Ich habe das gesagt, die sind nicht in einer lexikalischen Ordnung. Also die haben keine, das betonen wir immer in der medizinethischen Theorie auch, dass die alle gleich wichtig sind. Da geht es vor allem darum, dass sie alle berücksichtigt werden sollen. In der Praxis ist es so, dass es eine sehr starke Veränderungen gegeben hat, sowohl in den ethischen Debatten, aber insbesondere in den ethischen Debatten, die sich dann in rechtlichen Regelungen niedergeschlagen haben. Und das wissen viele hier. Es ist zu einer ganz klaren Aufwertung der Selbstbestimmung gekommen. Also wenn Sie mit Patientinnen und Patienten reden, die vor 50 Jahren ins Krankenhaus, meine Oma, darf ich mal aus dem Nähkästchen plaudern, meine Oma ist ins Krankenhaus gekommen, hatte irgendeinen Eingriff, ist wieder rausgekommen und wusste nicht, was an ihr gemacht wurde. Das war damals auch schon nicht wirklich zulässig, aber das war relativ gängige Praxis. Das war eine sehr paternalistische Haltung, also sehr fürsorglich den Patientinnen und Patienten gegenüber. Und da hat der Respekt vor der Selbstbestimmung, dass man dieses Aufklären und Informieren macht, nicht so eine große Rolle gespielt. Und das ist über Jahrzehnte auch bei den höchsten deutschen Gerichten, also wissen, der Bundesgerichtshof hat da insbesondere viele, viele Urteile gefällt und auch das Bundesverfassungsgericht immer wieder. Die Selbstbestimmung ist in der Bedeutung ganz klar abgewertet worden. Und deswegen haben Sie recht. Es ist wahr. Am Ende des Tages, wenn ich das mal so vereinfacht formulieren darf, steht, wenn es um einen solchen Konflikt geht, ärztliche Fürsorge versus Respekt vor Selbstbestimmung, dann zieht die Selbstbestimmung. Dann ist das wichtigere Prinzip, das ist auch rechtlich tatsächlich so. Zweite Frage, Patientenverfügung gab es, die war in diesem Fall ein Element, weil es ja auch noch eine entscheidungsfähige Patientin gab. Patientenverfügung kommen ja nur dann zum Tragen. Also es ist ja nicht so, ich bin entscheidungsfähig, da ist eine Patientenverfügung und der Arzt oder Ärztin sagt, ach so, ja, geh mal weg, weil ich habe ja hier eine Patientenverfügung. Sondern ich frage dich natürlich, wenn du noch entscheidungsfähig bist. Die Patientin trübte immer wieder ein, also das war so ein bisschen wechselhaft, aber und die Tochter war auch noch da, die war auch sie war über eine Vorsorgevollmacht tatsächlich als zur Person erklärt worden, die für den Fall, dass ihre Mutter eben nicht mehr einwilligungsfähig ist, dann deren Willen vertritt, auf der Grundlage der Patientenverfügung. Das war also alles wunderbar vorbereitet, war aber eigentlich gar nicht so notwendig. Das passte nämlich alles zusammen. Die Patientin hat das ja auch noch im wachen, orientierten, einwilligungsfähigen Zustand immer wieder gesagt. Und da kommt jetzt diese sehr, sehr gute Frage. Muss man da eigentlich vor den Ärztinnen und Ärzten schützen? Und da werbe ich um Verständnis dafür in diesem Fall. Ich hoffe, dass ich zeigen konnte, dass es hier schon einen Konflikt gab. Weil es um eine Entscheidung geht, die nicht mehr... Also wir können ja nicht einfach den Griffel fallen lassen und sagen, ja gut, okay, Tubus raus, zack, zack. Stellen Sie sich mal vor, das hätte man gemacht. Man muss ja wirklich überprüfen, ist die Patientin wirklich selbstbestimmt? Hat es da vielleicht Missverständnisse gegeben? Hat dir vielleicht irgendwer erzählt, du kommst hier nie wieder raus, es gibt keine Chance mehr? Es gab tatsächlich, es hätte vermutlich sehr gute Behandlungsoptionen gegeben, weil die Patientin ansonsten topfit war. Man hatte es nur noch nicht gefunden. Das ist schon sehr außergewöhnlich. Und da ein oder zwei Tage darum zu ringen und ein bisschen eine Zeit zu geben, um zu überprüfen, das müssen Sie auch. Sie müssen überprüfen, das gehört dazu, ist diese Selbstbestimmung, die da zum Ausdruck gebracht wird, ist die wirklich fest genug? Ist das nicht irgendwie eine Verzweiflung oder eben ein Missverständnis? Das ist schon ganz wichtig. Wir können nicht einfach sagen, dann ignorieren wir jetzt. Das ist tatsächlich ein echter ethischer Konflikt. Und deswegen glaube ich, dass es in diesem Fall sehr, sehr richtig war. Es ist ja dann auch im Sinne der Patientin entschieden worden. Ich glaube, die Frage, und wenn ich das noch den letzten Satz sagen darf, ich glaube, die Frage kommt daher, dass das schon ein Eindruck ist, dass Patienten und Patientinnen das erleben, dass es manchmal schwierig sein kann, der eigenen Selbstbestimmung effektiv Ausdruck zu verleihen. Weil, und das ist etwas, was ich auch mit meinen jungen Medizinerinnen und Medizinern immer bespreche in den Vorlesungen, dass Ärztinnen und Ärzte wollen heilen und verbessern und versorgen. So werden wir ausgebildet. Und zu akzeptieren, dass Patientinnen und Patienten vielleicht was wollen, was unserer medizinischen Einschätzung deutlich widerspricht, das sind ja nur die Fälle, die wo es einen Konflikt gibt. Ja, 95% der Fälle geht das ja alles in dieselbe Richtung. Schwierig wird es, wenn diese Prinzipien gegeneinander stehen. Dass das herausfordernd ist, das ist, glaube ich, nachvollziehbar. Trotzdem müssen wir, und da spreche ich als Ärztin, in der medizinischen Praxis dann noch besser werden. Das ist schon besser geworden. Lassen Sie sich das von einer sagen, die klinische Ethikberatung seit 20 Jahren macht. Es ist wirklich besser geworden. Also früher haben wir da noch sehr viel mehr versuchen müssen, die Ärztinnen und Ärzte, die Kolleginnen und Kollegen dazu zu bringen, den Patientenwillen ernst zu nehmen. Das ist deutlich besser geworden, aber es ist noch nicht optimal. Und da möchte ich sagen, unser Job ist aus der Medizinethik. Inzwischen gibt es ja klinische Ethikberatung an vielen, vielen Krankenhäusern. Es ist was, das auch abgerechnet werden kann. Es ist was, was bei der Zertifizierung von Häusern eine Rolle spielt. Also das hat sich verfestigt. Aber da müssen wir noch mehr tun, auch im Einwirken auf die klinisch tätigen ärztlichen Kolleginnen und Kollegen auf der einen Seite. Gleichzeitig möchte ich Sie, wenn Sie Patientinnen und Patientin sind, wirklich ermutigen, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen, gerade wenn Sie eben beispielsweise chronisch erkrankt sind, dass Sie da gut vorbereitet sind. Ja, dass Sie diese Vorsorgedokumente wirklich haben. Es gibt das so häufig, glauben Sie es mir, gestern noch wieder. Schlimmer Fall und es gibt nichts. Und man weiß nicht, was der Patient oder die Patientin wirklich will. Und niemand ist da, der den Willen vertritt. Und muss man eben eine Betreuung einsetzen und so. Also es ist etwas, was beide Seiten tun müssen. Deswegen freue ich mich auch immer über die Gelegenheit, zu einem Publikum wie hier zu sprechen und Sie einfach zu ermutigen. Ich weiß, es ist kein schönes Thema, aber denken Sie darüber nach, was wollen Sie, was wünschen Sie sich? Vielleicht tatsächlich, wenn es um Ihr Lebensende geht. Denn das sind natürlich die schwierigsten Fälle, wo es besonders wichtig ist, dass die Ärztinnen und Ärzte sich sicher sein können. Ich kann mich hier darauf verlassen, dass das wirklich der Patientenwunsch ist. Und der wird nachvollziehbar, klar und dokumentiert vorgetragen, idealerweise mit einer notariell beglaubigten Patientenverfügung und jemandem, der das dann auch noch vertreten kann, also einer Vorsorgevollmacht. Sorry, das war jetzt ein bisschen Werbeblock für die Dinge, aber es ist tatsächlich wirklich ganz lebenspraktisch unheimlich wichtig.
Das Thema mit der ethischen oder mit der klinischen Ethikberatung hat auch viele bewegt. Auch dann wieder das Beispiel Kinder ist sozusagen mal das andere Ende der Lebensspanne. Da sind ja dann doch eher die Eltern, die dann noch mit einer Rolle spielen, die vielleicht dann irgendwie andere Interessen haben oder auch, wie kommt da dann die Selbstbestimmung der Kinder eben zutage?
Ausgezeichnete Frage, weil das gilt ein Stück weit auch fürs Lebensende. Wir haben es am Lebensende ja sehr häufig mit stellvertretender Entscheidung zu tun. Also in diesem Fall war das nicht so, weil die Patientin immer noch einwilligungsfähig war. Sehr viele Fälle aus der klinischen Ethikberatung, da geht es um Patienten, die sind schon bewusstlos. Und dann kann man die Patienten ja nicht mehr fragen. Und dann geht es um stellvertretende Entscheidungsfindung und darum, dass der Wille des Patienten oder der Patientin und ihre Selbstbestimmung dennoch respektiert wird. Und dafür hat man diese Vorsorgedokumente, die Vorausverfügungen und eben diese Idee, dass eine andere Person das stellvertretend übernimmt. Und ich könnte jetzt stundenlang darüber reden, dass das in der Praxis immer noch sehr herausfordernd ist. Also das ist, dazu halte ich auch ganz, ganz, ganz viele Vorträge. Am Lebensanfang hat man eine ähnliche Situation, nur gab es da noch nie jemanden, der schon mal selbstbestimmt war und der irgendwelche Dokumente ausfüllen konnte, sondern ganz, also kleine Kinder, Babys, kleine Kinder sind gar nicht, noch gar nicht selbstbestimmt. Da entwickelt sich ja die Selbstbestimmung erst. Und bis 14, das ist so die Grenze, entscheiden über die Behandlung von Patientinnen und Patienten die Eltern. Immer. Das ist also immer eine stellvertretende Entscheidungsfindung. Und ich sage Ihnen, in 99% der Fälle haben selbstverständlich die Eltern das Kindeswohl vor Augen. Aber man hat es mit diesem Dreieck zu tun. Ja? Als Ärztin oder Arzt habe ich Patient, Patientin, das Kind und die Eltern. Und wir sind in einem Dreieck. Und die Eltern entscheiden stellvertretend für das Kind, jedenfalls bis 14. Zwischen 14 und 18 gibt es einen Ermessensspielraum und so, hängt vom Reifegrad ab und so weiter, so ganz kompliziert. Ab 18, völlig klar, entscheidet die Person selbst. Das heißt, gerade bei den jüngeren Kindern kann es Situationen geben, selten, aber es gibt immer wieder Situationen, die auftauchen, in denen Eltern etwas verlangen oder ablehnen und im medizinischen Behandlungsteam die Position, die Einstellung vorherrscht, das ist zum Schaden dieses Kindes. Das ist etwas, was die Eltern wollen, aber das ist nicht gut für das Kind. Gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie so etwas passieren kann. Und das ist dann eine sehr schwierige Situation. Da muss man wirklich überprüfen. Dann wird man als Arzt oder als Ärztin zur Anwältin des Kindes und muss unabhängig von dem, was die Eltern wollen, überprüfen, was ist hier das Beste für das Kind. Das ist alles andere als einfach. Auch für so etwas gibt es sehr viel ethische Fallberatung. Also wir haben da ganz viele Fälle, könnte ich jetzt Ihnen ohne Ende Geschichten erzählen. Und ganz selten ist es dann tatsächlich so, dass auch das wird interdisziplinär durchdiskutiert. Das macht man immer mit einer rechtlichen Beratung. Aber ich erinnere Fälle, wo man sozusagen in allerletzter Konsequenz beispielsweise dann Eltern kurzfristig durch ein Familiengericht das Sorgerecht hat entziehen lassen für medizinische Entscheidungen. Ultima Ratio, das will man immer vermeiden. Und häufig schafft es Gott sei Dank tatsächlich auch klinische Ethikberatung, dass man das vermeiden kann, dass dieser Konflikt vorher gelöst wird. Aber im Zweifel kann man das dann tun. Aber das sind wirklich ganz, ganz, ganz schwierige, ganz, 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 ganz schwierige Fälle, die sehr selten.
Vielen Dank. Wir haben einige Fragen sowohl zum ersten als auch zum zweiten Feld, die sich drehen sozusagen um die Frage, wie verhält sich dann beispielsweise mit dem Einfluss von Wirtschaft oder ökonomischen Interessen im Spannungsfeld mit der ethischen Beratungsleistung, die Sie ja bringen, vielleicht dort auch mal verkürzt mit der Bitte um eine kurze Antwort. Haben Sie den Eindruck, dass Sie sich in diesen beiden Feldern da immer gut durchsetzen können? Wenn nein, welche Sanktions- oder Durchsetzungsmöglichkeiten haben Sie denn? Also geht es über eine Beratung sozusagen und eine dokumentierte Beratung hinaus? Gibt es da noch Sanktionsmöglichkeiten, die Sie ins Feld führen können?
Oh, dazu können wir stundenlang sprechen. Ich versuche es in einer Minute. Das ist immer eine Herausforderung. In den Forschungskonsortien ist das ganz gut gelöst. Die Ethikberatung muss das neutral und Interesse unabhängig machen. Das ist absolut verpflichtend, das geht nicht anders. Und das, also da hat man auch Durchgriff, weil das Teil sozusagen der Forschung ist. Die EU kann zum Beispiel Forschungsmittel entziehen, wenn die Empfehlungen der Ethikberatung nicht befolgt werden. Das ist durchaus möglich. In diesen integrierten Kontexten, wenn das in der Technologieentwicklung ist, haben wir noch gar keine Sanktionen, sondern da können wir dann Empfehlungen aussprechen. Bisher hat das immer sehr gut funktioniert, muss ich dazu sagen. Aber natürlich kann es auch mal wirtschaftliche Erwägungen geben, die einer ethischen Empfehlung entgegenstehen. Und das ist schwierig. Wir können dann, das tun wir auch, in unseren Erfahrungen war das immer sehr gut, aber es gibt auch Ethikberatung in Unternehmen direkt. Und diese Frage, ne, also wessen wessen Interessen vertritt man dann eigentlich? Das ist etwas, was ich nicht, also ich, das ist eine andere Form der Ethikberatung, die halte ich auch für sehr sinnvoll. Aber das ist da eine der ganz großen Herausforderungen. Das muss man für jeden Fall immer wieder neu überprüfen und so redlich und gut wie möglich machen.
Dankeschön. Wir haben noch Zeit für eine letzte Frage. Auch die bitte mit kurzer Antwort. Herr Bimmer, haben Sie eine letzte Frage?
Vielleicht nur ganz kurz zu der Embedded Ethics. Wie willkommen ist sozusagen die ethische Rückmeldung in der Entwicklung?
Also in München, da wo wir das machen, ist sie sehr willkommen. Da arbeiten wir wirklich ganz fruchtbar mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen. Jetzt muss man dazu sagen, das ist auch zum Teil schon mit Unternehmen, aber es ist natürlich so ein Public-Private-Gefüge. Das heißt, wir machen das aus der universitären Forschung heraus. Und da ist es sehr willkommen. Und ab und zu rufen uns große Unternehmen an und wünschen sich von uns Ethikberatung. Das können wir dann gar nicht leisten. Da sagen wir, sorry, dafür haben wir das. Geht gar nicht. Aber wir bauen gerade einen Beratungsservice auf, gemeinsam mit Helmholtz, wo wir versuchen, das zu skalieren und dann tatsächlich auch Unternehmen beispielsweise sozusagen so Module zu liefern. Und meine Erfahrung ist, sehr viele Unternehmen schätzen das sehr, weil wir ihnen helfen, Dinge zu befolgen, die sie ohnehin befolgen sollten und die irgendwann wahrscheinlich ohnehin auch rechtlich eingefordert werden. Aber das kann natürlich sein, dass wir da eine sehr positive Auswahl von Unternehmen haben, bei uns im glücklichen Münchner Raum, die da sehr offen sind. Und das ist, wenn ich das jetzt mal weltweit sagen darf, sicherlich nicht so, dass die Ethikberatung da immer sehr erfolgreich wäre. Also das muss ich auch dazu sagen. Das ist eine sehr spannende, offene Frage.
Das war Medizinethik. Ethische Fragen im Krankenhaus, in der Forschung und in der Politik. Ein Vortrag von Professor Dr. Alena Bück. Wir würden uns freuen, wenn Sie dem Podcast folgen oder ihn abonnieren. Auf Spotify, Apple Podcast und allen anderen gängigen Podcast-Plattformen sowie auf YouTube. VHS Wissen Live ist auch auf Facebook. Abonnieren Sie uns und verpassen Sie keine Veranstaltungen und keine Veröffentlichungen mehr. Bis zum nächsten Mal.